ist. Aber Ruth, da geht es zwar um die Tochter oder besser gesagt um die Schwiegertochter, und trotzdem ist im ersten Kapitel eher so die Mutter oder besser gesagt auch die Schwiegermutter das Thema. Wir haben scherzhaft, oder wir sagen das manchmal heute noch zu unserer Schwiegermutter, sagen wir manchmal Schwierigkeitsmutter. Ja, also heute am Muttertag und in den nächsten Predigten geht es um eine ganz besondere Mutter und Schwiegermutter, um Noomi, die Israelitin, und ihre moabitische Schwiegertochter Ruth. Aber Noomi war nicht schwierig, das war sie vielleicht manchmal auch, aber nicht in erster Linie, und das wird in diesem Buch überhaupt nicht thematisiert, sondern sie hatte es selbst sehr schwer. Erst musste sie als Ehefrau und Mutter Furchtbares durchmachen, und dann am Tiefpunkt, könnte man sagen, am Tiefpunkt ihres Lebens, da musste sie eine sehr schwere Entscheidung für sich und für ihre Schwiegertöchter treffen. Und das Thema Entscheidung steht eigentlich heute sehr stark auch im Vordergrund, ist ein Schwerpunkt auch dieses ersten Kapitels. Trotzdem ist dieses Buch nicht nach Noomi benannt, sondern nach Ruth. Und es ist eins der literarisch kunstvollsten Bücher und schönsten Bücher im Alten Testament. Ich bin ganz stolz, dass unser BU freiwillig den Namen Ruth für sich gewählt hat, obwohl ja da auch ein paar Männer dabei sind, aber die tragen das voll mit. Ja, es ist ein wunderschönes Buch, eine bewegende Geschichte, die wir da nachlesen können. Ruth ist übrigens die Urgroßmutter von David. Und deswegen geht es in diesem Buch auch um einen Teil der Familiengeschichte von David und um die Linie, aus der schließlich Jesus, der Messias, hervorgeht. Deswegen wird Ruth auch im Neuen Testament erwähnt, in einem Stammbaum im Matthäusevangelium. Und dieses Buch Ruth, das beschreibt einen kleinen, aber feinen und auch durchaus sehr dramatischen Teil von Gottes langfristigem Plan für Israel und durch Jesus für die restlichen Völker der Welt. Deswegen ist diese Ruth auch eine Schlüsselfigur, weil sie eine Nicht-Israelitin ist. Und zu diesem Plan Gottes gehören im Stammbaum Jesu mindestens zwei, wenn nicht drei, nicht-israelitische Frauen, ohne die Gott seine Geschichte nicht schreiben wollte. Da war zum Beispiel die Tamar, das könnte eine Kanaaniterin gewesen sein, das ist nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall Rahab, die Hure, ist auch in dieser Linie zu finden, diese Hure aus Jericho. Und dann auch Ruth, die Migrantin aus Moab. Das Buch beginnt, es war zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, so lesen wir es in Vers 1, und es muss gegen Ende dieser Zeit gewesen sein, die sehr chaotisch und besonders gewalttätig gewesen war. Die mündete dann mit dem Richter Samuel in der nicht viel weniger turbulenten Zeit der Könige. Und Ruth lebte demnach etwa Ende des 12. Jahrhunderts vor Christus. Gott schreibt seine Heilsgeschichte typischerweise mit ganz normalen Menschen, bei denen nicht alles makellos und glatt läuft. Und Gott sucht, und das merken wir in diesem Buch besonders stark, oft die unbedeutenden Leute raus oder die scheinbar unbedeutenden Menschen, die sucht er aus, von denen man es nicht erwarten würde, dass er sie besonders segnet. Wir lesen mal das erste Kapitel aus Ruths Geschichte. Ich lese nach der Guten Nachricht Bibel. Es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt wurde. Weil im Land eine Hungersnot herrschte, verließ ein Mann aus Bethlehem im Gebiet von Juda seine Heimatstadt und suchte mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen Zuflucht im Land Moab. Man kann sich das ein bisschen vorstellen. Ich habe hier mal eine typische Landschaft rausgesucht in der Nähe von Jerusalem. Und wenn es dort nicht genügend regnet, dann dauert es nur wenige Wochen, dann läuft hier gar nichts mehr. Dann fällt die Ernte aus und dann ist eine Hungersnot da. Wir können uns das hier kaum vorstellen, wie eng das miteinander gekoppelt ist. Die Wetterlage, dass Gott Regen schenkt, ja, und dass etwas wächst. Und wenn das ausbleibt, dann kommt es ganz schnell zu einer Hungersnot. So war es damals. Der Mann hieß Elimelech. Das heißt übrigens, Gott ist König. Noch vor der Königszeit. Ist ganz interessant. Die Frau Noomi. Die Söhne waren Mahlon und Kilion. Die Familie gehörte zur Sippe Ephrat, die in Bethlehem in Juda lebte. Während sie im Land Moab waren, starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Die Söhne heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa oder Orpha und Ruth. Aber 10 Jahre später starben auch Mahlon und Kilion. Und ihre Mutter Noomi war nun ganz allein, ohne Mann und ohne Kinder. Als sie erfuhr, dass der Herr seinem Volk geholfen hatte und es in Juda wieder zu essen gab, entschloss sie sich, das Land Moab zu verlassen und nach Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter gingen mit. Unterwegs sagte sie zu den beiden: Kehrt wieder um, geht zurück, jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr vergelte euch alles Gute, das ihr an den Verstorbenen und an mir getan habt. Er gebe euch wieder einen Mann und lasse euch ein neues Zuhause finden. Noomi küsste die beiden zum Abschied. Doch sie weinten und sagten zu ihr: Wir verlassen dich nicht, wir gehen mit dir zu deinem Volk. Noomi wehrte ab: Kehrt doch um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure Männer werden könnten? Geht, meine Töchter, kehrt um. Ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn es möglich wäre und ich es noch heute tun würde und dann Söhne zur Welt brächte, wolltet ihr da etwa warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr so lange allein bleiben und auf einen Mann warten? Nein, meine Töchter, ich kann euch nicht zumuten, dass ihr das bittere Schicksal teilt, das der Herr mir bereitet hat. Da weinten Ruth und Orpa noch mehr. Orpa küsste ihre Schwiegermutter und nahm Abschied, aber Ruth blieb bei ihr. Noomi redete ihr zu: Du siehst, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen. Mach es wie sie, geh ihr nach. Aber Ruth antwortete: Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um, ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben, dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Als Noomi sah, dass Ruth so fest entschlossen war, gab sie es auf, sie zur Heimkehr zu überreden. So gingen die beiden miteinander bis nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, sprach es sich sofort in der ganzen Stadt herum und die Frauen riefen: Ist das nicht Noomi? Nennt mich nicht mehr Noomi, sagte sie, nennt mich Mara, denn Gott, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet. Mit meinem Mann und mit 2 Söhnen bin ich von hier weggezogen. Arm und ohne Beschützer lässt der Herr mich heimkehren. Warum nennt ihr mich noch Noomi? Der Herr, der Gewaltige, hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. So war Noomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth wieder nach Bethlehem zurückgekehrt. Dort hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Also wir merken, wilde und wirre Zeiten, die gibt es nicht erst seit heute. Und die Richterzeit, das war definitiv eine der schlimmsten Epochen in der Geschichte Israels. Wer das Buch der Richter gelesen hat, das vor dem Buch Ruth steht, der sehnt sich regelrecht danach, endlich bei Ruth anzukommen. Da geht es also unendlich viel um Mord und Totschlag und ganz üble Geschichten. Und dann kommt dieses Buch Ruth. Und es tut richtig gut, obwohl es auch erstmal sehr heftig beginnt. In Israel war eine Hungersnot ausgebrochen und es war nicht die erste. Hungersnöte und schlechte Ernten waren bis da eigentlich immer deutliche Wegweiser Gottes gewesen oder Warnsignale vor einem falschen Weg. Oder es waren besondere Prüfsteine für das Vertrauen des Volkes Israel. Hunger war in Israel eigentlich nie zufällig, sondern es war immer auch ein Instrument der Führung Gottes. So war es schon bei Abraham, es war bei Isaak so, es war bei Jakob so und auch bei Mose, als dann das Volk in der Wüste rummoserte, weil es Gott nicht zutraute, dass er sie ausgerechnet dort in der Wüste ausreichend versorgen kann. Und wenn das Volk Gottes nicht mehr vertrauen wollte, dann war der Hunger manchmal das einzige Mittel Gottes, um sein Volk noch zur Einsicht und zur Umkehr zurück zu ihm zu bewegen. Zum Beispiel sagt Gott schon durch Mose dem Volk in 3. Mose 26, Verse 23 und folgende: Wenn ihr dann immer noch nicht auf mich hören wollt und euch weiterhin gegen mich stellt, seid ihr von jeder Zufuhr abgeschnitten. Dann brauchen 10 Frauen nur noch einen Backofen und das Brot wird mit der Waage zugeteilt. Und wenn ihr eure Ration aufgegessen habt, seid ihr noch genauso hungrig wie zuvor. Wenn ihr mir auch dann noch nicht gehorcht und euch weiterhin gegen mich stellt, dann geht meine Strafe so weit, dass ihr vor Hunger das Fleisch eurer eigenen Kinder essen werdet. Also das ist schon brutal. Ja, also hier zeigt Gott die Konsequenzen auf, wenn sein Volk sich dazu entscheidet, ihn zu verlassen. Und so ist in der gewalttätigen und auch geistlich heruntergekommenen Zeit der Richter der Hunger nicht zufällig ein Thema. Elimelech, der Jude aus Bethlehem, das früher noch Ephrata hieß, der hat sich erhofft, dass er im Nachbarland bessere Bedingungen vorfinden könnte. Er hat davon gehört, dass es dort noch funktionieren soll mit der Verpflegung. Und er entscheidet sich für die Migration ins gebirgige Land der Moabiter südöstlich des Jordans. Wenn man auf der Höhe der Berge Judas steht, dann hat man eine Sichtverbindung dahin. Ja, und man kann sich kaum vorstellen, dass es dort besser sein soll wie in Israel, wenn dort eine Hungersnot ist. Aber es war so, weil die Moabiter auch verschiedene Kontakte zu anderen Völkern hatten und regen Handel getrieben haben, sodass sie versorgt waren. Ich glaube nicht, dass Elimelech mit dem Verlassen seiner Heimat sich dann auch gleich von Gott verabschieden wollte. Er hat einfach, so denke ich, nach einer praktikablen Lösung gesucht für seine Frau und für seine beiden Söhne. Und da hat er sich gedacht, naja, diese anderen Götter dort in diesem Land, die muss ich halt in Kauf nehmen. Er hat es riskiert, was er laut Gesetz besser hätte sein lassen sollen. Er hat es riskiert, dass seine Familie dort diesen anderen Göttern ausgeliefert ist. Die Moabiter waren ja immerhin Nachfahren von Lot und zu denen bestand aber da ein sehr gespaltenes Verhältnis. Moabitische Frauen hatten schon und mit ihren fremden Göttern auch Israel zuvor schon zu Fall gebracht. Außerdem hatten sich die Moabiter auch zur Zeit von Moses, als der dort vorbeiziehen wollte, sehr feindselig verhalten. Und sie haben den Israeliten sogar verwehrt, ihre Herden zu tränken. Sie haben sich gegen Israel gestellt und deswegen gibt es ein Gebot von Gott, dass es keine Mischehen geben sollte zwischen Israeliten und Moabitern. Aber für Elimelech zählte in der Not die gesicherte Versorgung seiner Familie mehr. Wir sind, glaube ich, alle oder die wenigsten von uns noch nicht in so einer Lage gewesen, dass wir so eine schwere Entscheidung treffen müssen. Und ich will mir auch nicht anmaßen, hier ein Urteil über Elimelech zu sprechen. Über sein Verhältnis zu Gott erfahren wir eigentlich nichts. Und seine Entscheidung, die er da getroffen hat, die wird auch nicht als gut oder schlecht bewertet. Nur indirekt kann man vielleicht aus den nachfolgenden Ereignissen ablesen, dass es keine gute Entscheidung war. Ich weiß nicht, wie oft du in deinem Leben eine Entscheidung treffen musstest, von der du nicht vorher genau wusstest, ob es die richtige sein wird. Ob diese Entscheidung wirklich dem Willen Gottes entspricht. Das ist ja immer so eine klassische Frage, ja. Ist das, was ich vorhabe, das, was Gott will? Und wie kriege ich das raus? Ob er es will oder ob er es nicht will? Ich finde, das ist überhaupt nicht leicht rauszufinden. Und besonders dann nicht, wenn man zwischen zwei Möglichkeiten wählen kann, von denen beide schwer sind. Ja. Wenn man sozusagen zwischen Pest und Cholera wählen muss, was soll man tun? Und da kannst du manchmal monatelang für die richtige Entscheidung beten und Gott mutet dir trotzdem zu, eine Wahl zu treffen, die er nicht ausdrücklich vorher bestätigt. Und in solchen Lagen, da bleibt mir eigentlich nur Gott um eine möglichst gute Intuition zu bitten und darum, dass er mich davor bewahrt, dass ich seine generellen biblischen Weichenstellungen übersehe. Aber ich bin manchmal gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, ohne genau zu wissen, ob sie dem Willen Gottes entspricht. Aber Gott kann dann auch nachher, im Nachhinein, eine nötige Rückkehr, eine Umkehr oder einen Rückschritt, wenn man so will, dann wieder zum neuen Fortschritt machen, zum Aufbruch. Und genauso geht es Naomi in dieser Situation, nachdem die Entscheidung von ihrem Mann, und sicher hat sie die Entscheidung auch mit ihm zusammengetroffen, erstmal in einem Fiasko endet. Diese Überlegung, wir gehen nach Moab, war sehr naheliegend, aber dann beginnt das Drama und das Drama, das zeichnet sich schon ab in den Namen ihrer Söhne. Übrigens, alle Namen im Buch Ruth, die spielen also eine ganz wichtige Rolle. Ja, du hast ja schon den von Ruth erklärt. Die Söhne heißen Mahlon und Kilion. Vielleicht wegen des Hungers in Israel. Vielleicht haben die beiden die so genannt. Mahlon bedeutet Schwachheit und Kilion bedeutet Gebrechlichkeit oder Schwindsucht, sowas in der Richtung. Ja, wer nennt denn seine Kinder so? Elimelech jedenfalls musste was tun. Und so traf er diese gewagte Entscheidung. Ich denke, gerade jetzt verstehen wir ein bisschen die Situation. Wie vielen Ukrainern geht das gerade so? Haben sie überhaupt eine Wahl? Und kannst du in so einer Situation lange zögern? Vielleicht kostet dich das Zögern das Leben oder das Leben deiner Familie. So sieht es doch aus. Und wer weiß in so einer Situation schon, ob es wirklich die richtige Entscheidung ist und wie geht das Ganze aus? Sieht man seine Angehörigen je wieder? Ich glaube, dass Flucht und Auswanderung, immer wenn sich dazu jemand entscheidet, bedeutet das für die Betreffenden sehr viel Schmerz, großen Schmerz und außerdem noch eine riesige Unsicherheit, in die man da hineingeht. Und deswegen würde ich mich davor hüten, abfällig über Flüchtlinge zu reden. Wer so eine Entscheidung trifft, der hat es sich bestimmt nicht leicht gemacht und der ist immer in einer sehr verzweifelten Lage. Bei uns hier im sehr sicheren Deutschland, da halten wir ja schon die Berufswahl, ja, oder die Wahl des besten Arztes für lebensentscheidend, ja, oder wie ich mein Haus am besten finanziere. Das sind so bisher so die klassischen Überlegungen, wo wir denken, boah, ist das eine schwierige Entscheidung. Ja, aber was ist, wenn es dann tatsächlich mal um die nackte Existenz geht, die hier auf dem Spiel steht? Wenn du Hunger hast und nicht weißt, wie du deine Kinder weiter ernähren sollst zum Beispiel. Oder im Krieg, wo du nicht weißt, ob du den nächsten Tag überlebst. Und so geht es doch den meisten Flüchtlingen in dieser Welt. So ging es auch Elimelech, Naomi und den beiden Söhnen. Es ist auch nicht grundsätzlich verkehrt, in so einer Situation auszuwandern. Ich fand das wirklich erstaunlich, wenn jemand wie dein Freund dann in einer sehr schwierigen, gefährlichen Lage dann dort bleibt und es mit aushält. Aber es ist auch verständlich, wenn man dann die Möglichkeit hat, wenn man sich dazu entschließt, zu flüchten, auszuwandern, dieser Situation zu entkommen. Wie viel Segen haben da zum Beispiel auch viele Christen, die wegen Armut oder drohendem Hunger aus Europa in die USA oder nach Russland geflohen sind? Wie viel Segen haben sie auch dort bewirkt, wo sie dann eine neue Heimat gefunden haben? Das ist ja nicht grundsätzlich falsch, auszuwandern und zu fliehen. Und so hätte es ja auch für Elimelech und Naomi ausgehen können. Sie hätten ja als Missionare für den Gott Israels in Moab wirken können. Warum nicht? Und ein bisschen lief es ja dann auch so, wenn wir sehen, dass sich Ruth nachher zum Gott Israels bekennt, dann war es tatsächlich so, dass Gott diese Familie dort auch so weit bewahrt hat und der Glaube an den Gott Israels auch bei Naomi geblieben ist und sogar noch bei ihrer Schwiegertochter Ruth angekommen ist. Aber erst kam es mal ganz anders als erhofft und es kam schlimm. Ich weiß nicht, wie lange nach dieser Flucht oder Auswanderung ist Elimelech gestorben. Es wird wohl ziemlich bald danach gewesen sein, weil die Söhne waren noch nicht verheiratet. Und Naomi ist plötzlich eine alleinerziehende Witwe als Migrantin in einem fremden Land. Und dann kommt es noch dicker. Ja, 10 Jahre, erst nehmen die Jungs dann jeweils eine moabitische Frau und es geht auch eine Weile gut, 10 Jahre. Aber dann sterben auch die beiden Söhne, kurz darauf, nachdem sie geheiratet haben und viel zu früh. Mahlon, das war der Mann von Ruth, und Kilion, der Mann von Orpha, sind nicht mehr. Und beide Frauen bleiben jetzt samt ihrer Mutter bzw. samt ihrer Schwiegermutter als kinderlose Witwen zurück. Und das bedeutet damals viel mehr, als wir das heute uns vorstellen können, auch eine wirtschaftliche Katastrophe. Naomi sieht sich als Israelitin ganz allein und ohne Zukunft in diesem fremden Land. Und da steckt sie wieder in einer Sackgasse und sie muss eine Entscheidung treffen. Sie begreift, dass die Entscheidung für Moab offensichtlich die falsche war. Das soll nicht die neue Heimat sein, sonst wäre es nicht so gelaufen, wie es bisher gelaufen ist. Manche Christen begründen ihre wichtigen Entscheidungen im Leben damit, dass Gott ihnen dies oder das ganz klipp und klar gesagt hat. Und ehrlich gesagt bin ich da meistens ein bisschen skeptisch. Ja, es ist vielleicht auch eine Typsache. Aber wer ausdrücklich behauptet, seinen nächsten Schritt, den er in seinem Leben tut, in die Zukunft genau nach Gottes Anweisung zu machen, der muss sich sehr sicher sein. Immerhin stand im Alten Testament die Todesstrafe auf eine falsche Prophetie oder eine falsche Aussage über die Zukunft im Namen Gottes, und zwar wegen geistlicher Vermessenheit. Wir können das nachlesen im 5. Buch Mose, Kapitel 18. Weil, wenn es sich als falsch erweist, was man zum Willen Gottes erklärt hat im Vorfeld einer Entscheidung, dann macht man sich, wenn es nicht eintrifft, nicht nur selbst lächerlich, sondern auch Gott, dem man diese Verheißung unterstellt hat, obwohl es keine war. Und das ist keine Lappalie. Ich will damit nicht sagen, dass Gottes Führung im Leben nicht auch sehr konkret und eindeutig sein können. Ich will nur davor warnen, zu leichtfertig damit umzugehen und zu sagen, das hat mir Gott so ganz sicher gezeigt. Ja, das ist mein Weg, der Herr hat mir gesagt. Also es ist gut, das auch zu prüfen. Es ist wichtig, hier auch andere noch um Rat zu fragen. Und das Wichtigste ist im Zweifelsfall, wenn man dann nicht so sicher ist, was das Richtige ist, dass das, was man tut oder vorhat, zunächst mal nicht grundsätzlich gegen Gottes Gebote verstößt. Und wenn ich die Bibel gut kenne, dann weiß ich schon mal ziemlich sicher, was keine gute Entscheidung sein kann. Und auf der Grundlage lassen sich definitiv auch ohne besondere übernatürliche Bestätigungen richtige Entscheidungen treffen. Wer zum Beispiel glaubt, und das ist mir tatsächlich mal, also nicht mir persönlich so passiert, aber ich habe es von einem gehört, der meinte, seine Frau verlassen zu müssen, weil Gott ihm eine bessere gezeigt hat. Ja, der legt schon mal grundsätzlich daneben. Der weiß nicht um den grundsätzlichen Willen Gottes. Gott zeigt mir auch nicht, wie ich mit List und Tücke mir finanzielle Vorteile verschaffen kann. Ja, vielleicht beim eigenen Erbe oder bei meinen alltäglichen Geschäften. Sobald List und Tücke im Spiel ist, kann das nicht Gottes Wille sein. Das hat er schon grundsätzlich erklärt. Wenn ich aber zum Beispiel der Wahrheit zuliebe, ehrlich einen schweren Fehler eingestehe und dann auch die Verantwortung dafür übernehme, dann ist das selbst dann eine gute Entscheidung nach Gottes Willen, wenn mich das den Job kosten sollte. Wohl dem, der vor schwierigen Entscheidungen weise, gläubige Ratgeber hat. Aber die sind eben nicht immer da. Naomi hatte in dieser Situation niemanden. Sie stand ganz allein da. Und dann hat sie erfahren, so in Vers 6, dass der Herr seinem Volk geholfen hatte und es in Juda wieder zu essen gab. Interessant ist diese Schlussfolgerung. Ja? Naomi erfährt, die Hungersnot ist vorbei und die Schlussfolgerung ist, Gott hat seinem Volk geholfen. Nicht, die haben es jetzt wieder besser auf die Kette gekriegt, ja, mit ihrer Saatfolge oder was, sondern Gott steckt dahinter. Für sie konnte das nichts anderes bedeuten. Gott hatte sich seinem Volk wieder segnend zugewendet und da dämmert ihr und da wird ihr auch klar, dort ist ihr Platz. Sie muss dorthin zurück ins Land ihrer Vorfahren. Und wenn Gott sein Volk dort nicht vergessen hat, dann wird auch sie dort nicht vergessen sein, wenn sie zurückgeht. Nur die Hoffnung auf Nachwuchs, den hat sie inzwischen begraben. Ja, sie ist inzwischen so alt, dass sie da nicht mehr mitrechnen kann. Sie will aber einfach nur zurück zu ihren Wurzeln, zurück ins Land ihres Gottes, auch wenn sie das zunächst verzweifelt, niedergeschlagen und auch nicht sehr fröhlich tun muss. Und die Schwiegertöchter begleiten sie. Erstmal ein Stück. Offensichtlich haben sie tatsächlich vor, mit ihr nach Israel zu gehen. Und als Naomi das merkt, da schickt sie sie zurück. Da denkt sie auf einmal nicht mehr länger an sich, sondern sie denkt an ihre Schwiegertöchter und sie denkt so auch wieder ganz menschlich, ja, was sollen die jetzt mit mir in Israel? Menschlich betrachtet hatten sie doch dort gar keine Zukunft. Israeliten war es ja eigentlich untersagt, moabitische Frauen zu heiraten. Und dann vielleicht ohne Mann als Ausländerin in Israel leben zu müssen, das wäre ja gerade das Gleiche, was sie in Moab erlebt hat. Und dann macht sie noch diese fiktive Überlegung, was wäre denn, wenn sie selber nochmal Kinder kriegen würde und dann würden sie die vielleicht wenigstens heiraten können. Aber das wäre doch alles unmöglich. Also eigentlich eine sinnlose Überlegung. Und sie möchte nicht, dass ihre Töchter vom Regen in die Traufe kommen. Das will sie ihren Schwiegertöchtern nicht abverlangen. Hinter ihrem Zurückschicken der Schwiegertöchter steckt eigentlich die Liebe. Die Liebe einer Schwiegermutter, die in dem Moment überlegt, was könnte für die das Beste sein. Nicht unbedingt das, was für mich das Beste ist. Und die Orpha, die folgt dann nach dem ersten Zögern dem Rat ihrer Schwiegermutter und bleibt im eigenen Land zurück. Aber für Ruth, da zählen diese pragmatischen Argumente nicht. Und da gibt es Gründe. Sie liebt ihre Schwiegermutter offensichtlich über alles. Und was noch wichtiger ist, sie hat erkannt, dass der Gott Israels auch ihr Gott ist. Sie will nicht nur bei ihrer Schwiegermutter bleiben, um ihr zur Seite zu stehen. Sie will auch mit Naomi ganz diesem Gott Israels gehören. Komme, was da wolle, bis zum Tod. Und in diesem Moment, wo sie diese Entscheidung trifft, die Ruth jetzt, sollte hier der Vers kommen, ja, danke. Ja, in diesem Moment, da würde ich auch sagen, das ist spätestens der Moment, wo Schwiegermutter und Schwiegertochter zu dicken Freundinnen werden. Ja, vielleicht waren die das vorher schon so ein bisschen, aber jetzt wird das festgemacht. Und Ruth sagt das voller Überzeugung, diesen legendären Satz, ich kehre nicht um, ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch, wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Dort will ich begraben werden. Und dann bekräftigt sie das Ganze noch mit einem Schwur. Das nenne ich Freundschaft und das nenne ich Gottvertrauen. In beidem, in der Freundschaft zu ihrer Schwiegermutter und in ihrem Vertrauen in den Gott Israels, geht es auf einmal nicht mehr um die äußere Situation wie die ganze Zeit, sondern jetzt geht es um Beziehung. Jetzt geht es um das Miteinander mit ihrer Schwiegermutter und um das zukünftige Miteinander mit Gott. An dieser außergewöhnlichen Reaktion von Ruth, da hätte eigentlich Noomi schon ablesen können, dass genau jetzt schon Gott am Wirken ist, dass er jetzt schon ihre Entscheidung bestätigt durch dieses Bekenntnis der Freundschaft von Ruth. Da hätte sie schon merken können, es war die richtige Entscheidung. Aber ich glaube, sie ahnt noch überhaupt nicht. Die Noomi ahnt in dieser verzweifelten Lage noch nicht, wie goldrichtig ihre Entscheidung in diesem Moment war. Aber Gott ist am Werk und er gibt ihr eine Schwiegertochter zur Seite, eine Freundin zur Seite, die ein ganz starker Trost ist und eine große Zukunft bedeutet. Das gibt Gott ihr mit Ruth auf den schweren Weg zurück. Als die zwei dann endlich in Bethlehem eintreffen, da wird erstaunlicherweise die Noomi nach so vielen Jahren wiedererkannt. Ja, also zumindest die Frauen checken das. Also Noomi, also Männer vergessen ja Leute sowieso ständig, ja, aber Frauen, die haben da ein besseres Personengedächtnis. Ich glaube aber, es heißt auch, dass Noomi eine besondere Persönlichkeit gewesen sein muss. Deswegen ist sie in Erinnerung geblieben. Aber es ist leider kein wirklich freudiges Wiedersehen. Noomi ist voller Trauer. Und sie klagt den alten Bekannten ihren furchtbaren Verlust von Mann und Söhnen in Moab. Und da lässt sie raus, was sich an Frust und Leid aufgestaut hat. Sie will sogar nicht mehr Noomi heißen, was ja die Liebliche oder die Freudenreiche bedeutet, sondern sie will jetzt Mara heißen, die Bittere. Ihre Lebensfreude scheint in Moab komplett auf der Strecke geblieben zu sein. Und das, obwohl sie ja diesmal die richtige Entscheidung getroffen hat, aber das heißt noch nicht, dass sie sich deswegen gleich besser fühlt. Es geht ihr einfach schlecht, weil sie auch glaubt, dass sich Gott gegen sie gestellt hat. Sie denkt, wie kann mir Gott sowas zumuten? Das kann er doch nur, wenn mein Leben bisher falsch gewesen ist, wenn wir einen falschen Weg eingeschlagen sind. Und das beklagt sie dann. Mit meinem Mann und mit meinen zwei Söhnen bin ich von hier weggezogen. Arm und ohne Beschützer lässt der Herr mich heimkehren. Warum nennt ihr mich noch Noomi? Der Herr, der Gewaltige, hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. Vielleicht kennt ihr das, wenn du von einem Irrweg umkehrst, dann tut das oft nachträglich noch lange weh. Das ist nicht einfach so vorbei. Ja, auch wenn man sich gestritten hat und weiß, dass man sich versöhnen muss und tut das auch, dann ist da doch noch eine Verletzung, ein Schmerz da. Und dieses Leid der Vergangenheit, das kann nicht jeder einfach so abschütteln. Und da gesteht uns Gott auch die Klage zu. Das macht er auch bei Noomi. Sie darf so klagen. Es ist ja auch wirklich heftig, was sie da erlebt hat. Selbst mit der Umkehr zu Gott, auch hier in diesem Fall ganz praktisch in Verbindung mit der Rückkehr nach Israel, ist nicht einfach alles wieder gut. Und die Folgen falscher Wege müssen genauso mit Gottes Hilfe verarbeitet werden, wie die neue Zukunft im Vertrauen mit ihm angepackt werden will. Und dass es sich wirklich auszahlt, Gott voll und ganz zu vertrauen, das zeigt sich dann auch oft erst so allmählich. So wie bei Noomi und Ruth. Es wird für beide entscheidend sein, dass sie ihr neues Vertrauen in Gott wirklich gewagt haben, trotz alter Fehlentscheidungen, trotz Elend, Schmerz und Enttäuschung. Und sie werden dann erleben, dass sie nicht nur ihre alten Träume riskiert haben und verloren haben, sie werden erleben, dass Gott längst eine viel bedeutendere Zukunft für sie vorbereitet hat. Aber noch ist es nicht so weit. Noomi schüttet erstmal erschöpft ihr Herz vor den Leuten aus, die sie noch von früher kennen. Und wenn die hören, wie es ihr geht, dann hört ja vielleicht auch ihr Gott, wie es ihr geht. und in scheinbar willkürlich getroffenen rein menschlichen Entscheidungen. So scheint das Buch Ruth zu verlaufen. Ja. Also Gott kommt da fast nur am Rande vor, in diesen immer wieder menschlichen Überlegungen und Entscheidungen, die getroffen werden. Das sieht man dann so nach und nach, und es zeichnet sich hier schon deutlich ab, dass Gott diese Lebensgeschichte und dann auch die Geschichte Israels souverän lenkt. Er lenkt sie hier auch zum Segen für sein Volk durch zwei gewöhnliche und doch sehr außergewöhnliche Frauen. Ich möchte schließen mit einer Bemerkung von Helmut Egelkrauts Buch zum Alten Testament, zur Einleitung zum Buch Ruth. Das finde ich hier sehr passend. Das Buch Ruth will zeigen, wie Gott über dem Leben der Seinen wacht und die Ereignisse im Einzelnen für die lenkt, die ihm vertrauen. Und das gilt ja nicht nur für Ruth. Das ist eine Zusage, die uns allen gilt. Gott greift keineswegs immer nur für alle sichtbar und übernatürlich in die Geschichte ein. Er handelt viel öfter durch alltägliche menschliche Überlegungen und Entschlüsse. Und das ist trotzdem ein Wunder Gottes, weil aus dieser Familie der große König David hervorgeht und viele Generationen später der noch größere Sohn Davids. Und da schließt sich auch so ein bisschen die Klammer nochmal über den Namen von Elimelech. Gott ist König. Elimelech stirbt, aber Gott erweist sich als der König, als der, der im Regiment sitzt für Naomi, für Ruth und für Israel. Amen.